So, ich freue mich, heute Nachmittag wieder mit euch zusammen sein zu können. Jetzt haben wir die Stunde des toten Mannes. Das ist so die Stunde nach dem Mittagessen, wo man normalerweise sein Mittagsschläfchen macht und man so ein bisschen die Müdigkeit einen überfällt. Ja? Ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt, falls der eine oder andere von euch zwischendurch mal einschläft. Das macht nichts, ich nehme es euch nicht übel. Ja? Ganz kurz noch zu den CDs, die es gibt. Es gibt eine CD von diesem Seminar, die sieht so aus. Seminar kommende Ereignisse. Das ist keine CD, die man in den CD-Player reinstecken kann und dann kommt da was Gesungenes oder Gehörtes daraus, sondern das ist eine CD für den Computer, eine CD-ROM. Und da ist dieses Seminar, was wir hier eigentlich ja, zusammen durchgehen, komplett drauf. Das Seminar hat hier 21 Themen, 21 Abende, wovon wir hier an diesen beiden Wochenenden 12 Themen ausgesucht haben. Und wer also alle Themen gerne mal hören oder sehen möchte, der kann sich diese CD gerne holen. Morgen wird es die geben, für 5 Euro. Und da sind also drauf Computerpräsentationen, die ich euch hier auch zeige, die sind da alle drauf. Und auch die Teilnehmerhefte. Das sind 260 Seiten, die kann man sich ausdrucken und als Begleitmaterial auch dabei. Das Format, das ist, also die Präsentationen sind im Format Coral Presentations oder auch im Selbstläuferformat, die das Programm nicht haben. Und die Teilnehmerhefte sind im Word-Format und auch im PDF-Format, also müsste eigentlich jeder auch lesen können. Ich habe auch noch zwei andere CDs, habe ich auch sogar noch dabei. Ich habe noch eine CD, die heißt Material-CD. Da habe ich noch einiges weiteres drauf. Da habe ich noch einige weitere Seminare, zum Beispiel Seminar Glauben neu entdecken, Seminar Bibel neu entdecken, Präsentationen zum Offenbarungsseminar, weitere Präsentationen über Okkultismus, über Gemeindeschulen und einiges anderes. Und auch noch Unterlagen und Dokumente über die 7 Posaunen und so weiter. Also einige interessante Dinge, die kann man auch morgen bekommen. Und ich habe noch eine dritte CD über die Irak-Krise und die Rolle Amerikas im Licht der biblischen Prophetie. Da habe ich 2 Vorträge ausgearbeitet, 2 öffentliche Vorträge mit Präsentationen und Teilnehmerheften dazu. Wer denn das interessiert, kann auch morgen gerne da auch was bekommen. Gut, soweit dazu. Das Thema heute Nachmittag ist das Ende der Gnadenzeit. Obwohl der Titel mir eigentlich nicht so gut gefällt. Es müsste eigentlich heißen, das Ende der Entscheidungszeit. Weil Gottes Gnade immer da ist. Es wird keinen Zeitpunkt geben in der Weltgeschichte, wo nicht Gottes Gnade da ist. Und Gottes Gnade wird selbst in der Ewigkeit noch bei uns sein. Aber das Ende der Gnadenzeit, das Ende der Entscheidungszeit, dieser Begriff hat sich so eingeprägt, Ende der Gnadenzeit, deswegen habe ich ihn hier verwandt, ist, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt in der letzten Zeit, die vor uns liegt. Wir haben in den letzten Themen, gestern Abend und heute Morgen und auch im letzten Wochenende schon, darüber nachgedacht, über diese Dinge, die vor uns liegen, diese Ereignisse, zum Beispiel das Sonntagsgesetz, das weltweite Sonntagsgesetz, was kommen wird, als Folge dessen die Sichtung, wo ein Großteil aus der Gemeinde gehen wird, die nicht wirklich im Glauben mit Gott verbunden sind, dass diese Sichtung den Spätregen, eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes, nach sich ziehen wird. Das war gestern Abend das Thema. Und dass dieses Wirken des Heiligen Geistes dazu führen wird, dass vor allen Dingen die Botschaft vom Evangelium mit unglaublicher Kraft und Macht in der ganzen Welt verkündigt werden wird im lauten Ruf. Das war heute Morgen in der Predigt das Thema gewesen. Und jetzt ist es so, und wenn dann in diesem lauten Ruf jeder Mensch vor die Entscheidung gestellt worden ist und jeder sich entschieden haben wird, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo es einen Zeitpunkt gibt, wo niemand mehr sich bekehren kann, niemanden mehr sich bekehren wird und wo diese Entscheidungszeit abgelaufen ist. Wir lesen einmal Offenbarung 22, Vers 11. Da wird im Himmel dieser Ausspruch getan, Offenbarung 22, Vers 11. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Es wird irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo Gott im Himmel diesen Spruch sagen wird. Und es bedeutet, dass in dem Moment alle Menschen, die sich für Gott entschieden haben, die mit Gott leben, bei ihm bleiben werden. Und die, die sich gegen Gott entschieden haben, auch dabei bleiben werden. Und dann, was geschieht dann? Ich habe einmal hier aufgelistet, was dieser Zeitpunkt dieses Ende der Gnadenzeit zu bedeuten hat. Was das alles mit sich bringt. Das ist unglaublich viel, was damit in Verbindung steht. Das ist sozusagen ein Wendepunkt der Weltgeschichte. Viele Dinge, die vorher geschehen sind, gehen da zu Ende. Andere Dinge beginnen dort. Es ist etwas sehr, sehr Entscheidendes. Diesen Zeitpunkt, diesen Spruch im Himmel, der im Himmel getan wird, werden wir auf dieser Erde leider nicht hören. Wir werden nicht wissen, wann das genau ist. Aber wir können es nur irgendwo von den äußeren Zeichen ableiten. Was geschieht alles darum herum, um das Ende der Gnadenzeit herum? Erstens, Jesus beendet seinen Dienst als hoher Priester im Himmel. Das heißt, jetzt ist Jesus unser hoher Priester. Er ist da. Und wenn wir den Hebräerbriefen lesen, dann könnte man ein ganzes Thema darüber machen, was das bedeutet für uns, dass Jesus im himmlischen Heiligtum unser hoher Priester ist. Denn die Vergebung unserer Sünden bekommen wir nicht auf Golgatha. Auf Golgatha geschah die Erlösung für unsere Sünde. Jesus hat unsere Schuld bezahlt auf Golgatha. Die Vergebung unserer Schuld bekommen wir im himmlischen Heiligtum. Das heißt, wenn wir um Vergebung beten, ist Jesus jetzt, unser hoher Priester im himmlischen Heiligtum, da, dass er in dem Moment, wo wir um Vergebung bitten, für uns eintritt und sein Blut für uns geltend macht und uns vergibt. Jesu Mittlerdienst als hoher Priester im himmlischen Heiligtum. Und dieser Priesterdienst wird in dem Moment zu Ende sein. Das heißt, Jesus wird nicht mehr dort sein, um Sünden vergeben zu können. Zweitens, übrigens für jedes dieser Dinge, die ich hier habe, habe ich gleich noch auch ein Zitat vom Großen Kampf und von anderen Schriften von Ellen White. Das Zweite, das himmlische Untersuchungsgericht ist beendet. Wir wissen, dass seit ungefähr 150 Jahren, seit 1844, im Himmel ein Gericht stattfindet. Das heißt, dass dort untersucht wird und geschaut wird, wer bei Jesu Wiederkunft gerettet werden wird und wer nicht. Und irgendwann wird dieses Gericht von den Toten zu den Lebenden übergehen und irgendwann wird das auch das Ende sein. Und genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, wird das Gericht beendet sein. Und dieses Gericht hängt auch zusammen mit der Versiegelung, weil wenn dann die Lebenden im himmlischen Gericht untersucht werden und da wird, sagen wir, ein Lebender dann ja über ihn Urteil gefällt, dann wird in dem Moment, wo er angenommen wird, wird er auf der Erde versiegelt. Das heißt, dann ist sein Urteil besiegelt und er wird auch auf der Erde versiegelt. Und diese Versiegelung wird immer weitergehen bei allen lebenden Gläubigen, bis am Ende der Letzte versiegelt ist und dann ist die Gnadenzeit zu Ende. Wenn das Gericht dann der Letzte im Gericht drangekommen ist und dann wird irgendwann dieser Zeitpunkt sein, wo dann das Gericht auch beendet ist und Jesus nicht mehr richten wird und das, ja, wo er dann aus dem himmlischen Heiligtum herausgehen wird, um seinen Priesterdienst und auch seinen Richterdienst zu beenden. Das heißt, jeder Fall ist entschieden. Nun, wie das praktisch geht, das habe ich mir auch schon öfter gefragt, das weiß ich nicht, denn es gibt ja immer wieder auch, wo man sagen kann, das sind Kinder oder das sind andere, die heranwachsen und die sich auch noch entscheiden müssen, weil sie älter werden. Das sind alles Dinge, die für uns manchmal schwierig zu begreifen sind. Aber man kann sagen, es wird einen Punkt geben, wo jeder Mensch sich entschieden hat. Und zwar, das kommt dadurch, dass in der letzten Zeit Gottes Wirken und das Wirken Satans immer stärker werden. Durch das Sonntagsgesetz wird man sehen, dass hier Kräfte am Wirken sind, die Menschen zwingen werden, so zu handeln wie der Antichrist und wie diese letzte antigöttliche Vereinigung es möchte. Und auf der anderen Seite wird Gott seinen lauten Ruf verkündigen lassen. Und durch diese Auseinandersetzung und auch mit Wundern und Zeichen, die dabei sind, haben wir heute Morgen auch gehört, werden die Menschen gezwungen sein, sich zu entscheiden. Und ab dem Sonntagsgesetz werden alle Menschen, die sich so oder so entschieden haben, wird ihre Entscheidung endgültig sein. Sie können dann nicht mehr wechseln. Und wenn der Letzte sich entschieden hat, dann ist diese Gnadenzeit zu Ende. Der laute Ruf wird beendet sein, denn wenn sich keiner mehr bekehrt, dann müssen wir auch niemanden mehr rufen. Die Babylon verlassen wollen, werden Babylon verlassen haben und dann wird, ja, der laute Ruf zu Ende gehen. Die Gläubigen sind versiegelt. Ja, sie sind nach und nach versiegelt worden und dann ist der Letzte versiegelt und dann beginnen die Plagen. Weil dann, wenn die Plagen beginnen, die Versiegelung der Gläubigen ja wichtig ist. Denn in Offenbarung 7 steht, dass den vier Engeln, die Winde halten, gesagt wird, sie sollen die Winde so lange halten, bis alle versiegelt sind. Das heißt, erst wenn die Versiegelung beendet ist, dann werden diese vier Engel losgelassen und die Plagen beginnen und ja, die letzten Ereignisse. Die Gläubigen sind dann also in dem Moment versiegelt. Und die vier Engel lassen die vier Winde los. Die vier Engel aus Offenbarung 7. Das wird dann ein Zeitpunkt sein, ja, wo das Chaos und die Zerstörung auf der Welt so groß werden, wie wir es uns noch nie zuvor auf Erden haben vorstellen können. Es gibt interessante Aussagen, wo auch Ellen White genau diese Situation gesehen hat, wo sie gesehen hat, wie in Amerika manche komplette Städte, einige nennen sie sogar mit Namen, New York und Los Angeles, wie gesamte Straßenzüge umfallen und zerstört werden. Es wird in dieser Zeit unglaublich chaotisch werden auf dieser Welt. Und übrigens, es ist so, wenn man sich anschaut, was in der letzten Zeit so alles kommt, wir haben davon gesprochen beim letzten Wochenende, dass es auch ein Problem gibt, auch eine Trübsalzeit in der letzten Zeit, dass es auch eine Trübsal sein wird, dass Sonntagsgesetz sein wird und die Menschen gezwungen werden, so zu handeln und zu glauben, wie das vorgeschrieben wird. Aber die Trübsal für die Ungläubigen, was dann kommt, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, wird bei weitem alles übersteigen, was die Gläubigen oder auch die Menschen, die vorher gelebt haben, jemals erlebt haben. Der Heilige Geist zieht sich von der Erde zurück. Das heißt, er zieht sie nicht zurück, weil er nicht mehr will, sondern weil die Menschen immer mehr sich von ihm entfernen. Und je mehr die Menschen sich von Gott entfernen, desto weniger kann der Heilige Geist wirken und desto mehr zieht er sich zurück. Die Gläubigen haben dann einen vollkommenen Charakter. Was bedeutet das? Das bedeutet, da werden wir uns gleich noch ein bisschen näher mit beschäftigen, dass ab diesem Zeitpunkt keine Sünden mehr vergeben werden können. Und die Gläubigen in dem Moment Jesus ähnlich sein werden, in ihrem Charakter. Der nächste Punkt, die sieben Plagen werden ausgegossen. Das heißt, dort beginnt das, dass die sieben Plagen ausgegossen werden. Das heißt, alles, was wir vorher erleben und was wir jetzt erleben, sind noch nicht die sieben Plagen. Übrigens, es gibt noch mehr als sieben Plagen. In der Offenbarung haben wir 10 Plagen beschrieben. Das sind die sieben letzten Plagen. Und die beginnen dann. Und die beginnen erst, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist. Und Jesus bereitet sich vor, um wiederzukommen. Weil kurze Zeit darauf Jesu Wiederkunft sein wird. Und das Letzte ist, die Gnadenzeit wird nicht für alle gleichzeitig zu Ende gehen. Das heißt, in dem Moment, wo der Erste versiegelt wird, ist für ihn persönlich die Gnadenzeit zu Ende. Und das wird nach und nach sein bei den Gläubigen. Und wenn die Sichtung gewesen ist, dann ist die Gnadenzeit für die Gemeinde auch schon zu Ende. Und dann wird noch der laute Ruf verkündigt, dass dann auch die anderen Menschen die Gelegenheit haben, zu hören und sich zu entscheiden. Also es wird nicht für alle gleichzeitig. Aber irgendwann wird der letzte Punkt sein, wo der letzte Mensch sich entschieden hat. Und dann ist es endgültig Schluss. Und es ist auch so, dass Gott nicht einfach willkürlich einen Tag festsetzt, wo Gott sagt, naja, jetzt habe ich keine Lust mehr und jetzt mache ich Schluss. Und wenn noch jemand einen Tag danach kommen will und sich bekehren will, dann hat er eben Pech gehabt. Nein, so handelt Gott nicht. Sondern Gott macht dann Schluss, wenn noch auf der Erde kein Mensch mehr da ist, der sich mehr bekehren wird und will. Denn es ist so, dass in der letzten Zeit, wenn Gott und Satan mehr und verstärkt wirken, dass dann die Menschen sich endgültig entschieden haben werden. Und die, die beim Nein waren, werden beim Nein bleiben. Und sie werden so stark dabei sein, dass sie gar nicht mehr zurück können. Das heißt, dass sozusagen die ganze Generation, die ganze Menschheit, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, dass sie so stark, so deutlich sich dagegen entschieden haben, dass sie gar nicht mehr zurück können. Und ich denke, die Plagen, die danach kommen, sind etwas, wo Gott dem Universum das deutlich macht, dass der Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt war. Denn man muss Folgendes verstehen. Das stärkste Mittel, was Gott einsetzt, um Menschen zur Bekehrung zu bringen, zu sich zu ziehen, ist das Leid. Gott benutzt viele andere Dinge auch, dass er Menschen aufrüttelt. Aber das Leid ist das stärkste und letzte Mittel Gottes. Und das Leid bringt die Menschen entweder näher zu Gott oder weiter von Gott weg. Manche sagen, durch das Leid habe ich zu Gott gefunden. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt, die haben ihr Kind verloren. Und sie haben gesagt, durch den Tod unseres Kindes haben wir zu Gott gefunden. Und andere haben gesagt, seit Auschwitz glaube ich nicht mehr, dass es einen liebenden Gott geben kann. Menschen kommen im Leid entweder näher zu Gott oder sie entfernen sich von Gott. Und jetzt wird es so sein, dass Gott am Ende in den Plagen Leid über die Menschen schickt. Das stärkste Leid, was es gibt. Und es wird sichtbar, dass alle Menschen, bis auf die Gläubigen natürlich, aber alle die Ungläubigen, sich von Gott weiter entfernen. Das heißt, kein Mensch ist mehr auf dem Weg zu Gott hin. Alle sind auf dem Weg von Gott weg. Da steht auch extra auf Morgen 16 drin, dass die Gott lässt, dann wegen der Schmerzen und wegen der Dinge und dieser Plagen. Das heißt, Gott beweist damit, auch wenn ich noch länger gewartet hätte, noch einen Tag, eine Woche, einen Monat, es wäre kein Mensch mehr gekommen, weil durch das Leid die Menschen sich alle von mir wegbewegen und keiner mehr auf dem Weg hin zu mir ist und irgendwann mal sich bekehren könnte. Das heißt, dass Gott diesen Zeitpunkt, wo die Gnadenzeit zu Ende ist, nicht willkürlich wählt, sondern wo wirklich auch die Menschheit gar nicht mehr bereit ist, sich ihm zuzukehren. Und alle Dinge werden genau zusammenpassen. Wenn im Himmel die Gnadenzeit, das Gericht zu Ende ist, wenn auf der Erde die Menschen sich von Gott abgekehrt haben, wenn die Botschaft allen Menschen verkündigt worden ist im lauten Ruf, das wird genau alles auf einen Punkt zulaufen, wo alles genau passt. Wie Gott das macht, weiß ich auch nicht. Aber er ist der Herr der Zeit und er kann das, dass es genau alles zusammenpasst. Einige Zitate dazu, zu diesen ganzen Dingen, die, was das Ende der Gnadenzeit bedeutet. Erstens ein Zitat aus dem Großen Kampf. Sobald die dritte Engelsbotschaft abgeschlossen ist, bittet die Gnade Christi nicht länger für die sündigen Bewohner der Erde. Gottes Volk hat seine Aufgabe vollendet. Es hat den Spätregen, die Erquickung von dem Angesicht des Herrn empfangen und ist auf die bevorstehende schwere Stunde vorbereitet. Engel eilen im Himmel hin und her. Einer, der von der Erde zurückkehrt, verkündet, dass sein Werk getan ist. Die letzte Prüfung ist über die Welt gegangen und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, haben das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Dann beendet Jesus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Er erhebt die Hände und spricht mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Und die gesamte Schar der Engel legt ihre Kronen nieder, wenn er feierlich ankündigt, wer böse ist, der sei weiterhin böse, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Wer aber fromm ist, sei weiterhin fromm, und wer heilig ist, sei fernerhin heilig. Jeder Fall ist zum Leben oder zum Tode entschieden worden. Christus hat sein Volk versöhnt und dessen Sünden ausgetilgt. Die Vollzahl seiner Untertanen ist erreicht. Das sind alles hier Zitate zu diesen Dingen, die wir eben angeschaut haben. Jesus beendet seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Jeder Fall ist entschieden zum Leben oder zum Tod. Die Gläubigen sind versiegelt. Der laute Ruf ist beendet. Ein zweites Zitat aus dem Großen Kampf. Wenn diese Untersuchung, das Gericht ist damit gemeint, beendet ist, wenn die Fälle derer, die sich von jeher als Nachfolger Christi bekannt haben, geprüft und entschieden worden sind, dann und nicht eher wird die Prüfungszeit zu Ende gehen und die Gnadentür geschlossen werden. Das ist genau dieser Zeitpunkt, das Ende der Prüfungszeit, das Ende der Entscheidungszeit. Das heißt, wenn also im Himmel das himmlische Untersuchungsgericht beendet ist, dann wird die Gnadenzeit zu Ende gehen. Ein drittes Zitat, Erfahrung und Gesichte, Seite 27. Ich sah, dass die vier Engel die vier Winde hielten, bis Jesus sein Werk im Heiligtum getan hat, und dann werden die sieben letzten Plagen kommen. Hier haben wir die Beschreibung, dass das Ende der Gnadenzeit zusammenhängt damit, dass sie dann die vier Engel, die vier Winde loslassen und dass danach die sieben Plagen kommen. Ein weiteres Zitat, der Große Kampf, 615. Die Gottlosen haben die Grenzen ihrer Gnadenzeit überschritten. Der Geist Gottes, dem sie hartnäckig widerstanden, ist ihnen schließlich entzogen worden. Von der göttlichen Gnade nicht mehr beschirmt, sind sie schutzlos dem Bösen ausgeliefert. Das heißt, der Heilige Geist zieht sich von der Erde zurück. Erfahren und Gesichte, Seite 62. Ich sah auch, dass viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen hohen Priester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen, was das bedeutet, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, dass auch die Sünden nicht mehr vergeben werden können. Zitat Nummer 6, Testimonies Band 9, Seite 97. Die Zeit der Vernichtungsgerichte Gottes ist Gnadenzeit für jene, die keine Gelegenheit hatten, zu lernen, was Wahrheit ist. Mitfühlend blickt der Herr auf sie. Sein Gnadenherz ist berührt, seine Hand zur Rettung ausgestreckt. während die Tür für solche geschlossen ist, die nicht hinein wollten. Hier beschreibt Schwester White eine Zeit noch vor dem Ende der Gnadenzeit. Und daran kann man sehen, dass nicht für alle die Gnadenzeit gleichzeitig zu Ende ist. Sie sagt hier, dass für einige die Gnadentür, die Tür zur Rettung schon geschlossen ist. Und zwar für diejenigen, die aus der Gemeinde gegangen sind, die sich gegen Gott schon entschlossen haben. Während für andere die Tür noch offen steht. Die nämlich noch die Botschaft des lauten Rufes hören. Jetzt ist die Frage, wenn Jesus seinen Mittlerdienst im Himmel beendet, kann er keine Sünde mehr vergeben. Das heißt, wir leben ja jetzt davon, von der Gnade. Weil wir immer wieder sündigen, brauchen wir immer wieder die Vergebung Gottes und immer wieder die Gnade Gottes. Was ist aber, wenn Jesus seinen Mittlerdienst, seinen hohen Priesterdienst beendet? Wie kann das Problem der Sünde dann gelöst werden? Vom menschlichen Standpunkt aus, wenn man mal vom menschlichen Denken her, von der Vernunft her kommen würde, gäbe es generell zwei Möglichkeiten, wie man das lösen könnte. Die erste Möglichkeit wäre, den Gläubigen sind ihre Sünden, die sie nach dem Ende der Gnadenzeit tun, schon vorher vergeben worden, noch bevor er die Gnadenzeit beendet. Ja? Möglichkeit 1 wäre, ihre Sünden sind vorher vergeben worden. Möglichkeit 2 wäre, sie sündigen nicht mehr. Und es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Die Frage ist, wie wird es am Ende sein? Können Sünden im Voraus vergeben werden? Gibt es eine Bibelstelle dazu? Kennt ihr eine? Wann werden Sünden vergeben? Es ist interessant, aber Sünden werden niemals im Voraus vergeben. Warum kann Gott unsere Sünden nicht im Voraus vergeben? Gott selbst könnte es schon. Er ist ja allmächtig und allwissend und zeitlos. Gott weiß ja die Zukunft schon. Er könnte im Prinzip auch in einer Sekunde alle Sünden der ganzen Welt vergeben, weil Gott zeitlos ist. Aber die Vergebung ist ja nicht nur etwas, was Gott für sich selber tut. Das tut er ja von dem ganzen Universum. Und wie könnte Gott eine Sünde vergeben, wo er sagt, in 3 Tagen wird der Mensch eine Sünde tun und ich vergebe sie ihm jetzt schon mal? Das könnten die Engel und die anderen himmlischen Bewohner doch gar nicht nachvollziehen. Und gar nicht irgendwo akzeptieren können. Und außerdem, welche Bedingungen haben wir denn für die Vergebung? Was sind in der Bibel die Bedingungen für die Vergebung? Vergebung geschieht immer nur im direkten Zusammenhang mit echter Reue und Sündenbekenntnis. Wenn ein Mensch seine Sünde nicht bekennt, nicht bereut, kann ihm nicht vergeben werden. Und deswegen kann Gott nicht im Voraus einem Menschen eine Sünde vergeben, wenn er gar nicht sichtbar ist, dass er sie bereut hat und bekannt hat. Wir lesen 2 Bibeltexte dazu. Psalm 32, Vers 2 bis 5. Psalm 32, Verse 2 bis 5. Hier schreibt David eine Erfahrung, die er hatte, nachdem er gesündigt hatte. Es heißt hier, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Nun ist interessant, was der David hier schreibt. Er sagt, ich habe schwer gesündigt gehabt und eine Zeit lang wollte ich meine Sünde vor Gott, vor dir nicht bekennen. Und in der Zeit, beschreibt er hier, lag deine Hand schwer auf mir und er vertrocknete innerlich. Also man kann sagen, er wurde innerlich von seinem Gewissen geplagt und hat keinen inneren Frieden gefunden. Und dann heißt es, Vers 5, als er seine Sünde bekannte und seine Schuld vor Gott bekannte, da steht, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Das heißt, die Vergebung geschah erst in dem Moment, wo David seine Sünde vor Gott bekannt hat. Das bedeutet, Gott vergibt Sünde nicht im Voraus, sondern wenn wir gesündigt haben, wir unsere Sünde erkennen, bereuen und bekennen, dann vergibt Gott. Das Gleiche haben wir auch im zweiten Text stehen, im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 8 und 9. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich denke, es ist ganz klar und ganz einfach, die Bedingungen, die Gott setzt für die Vergebung, dass wir unsere Sünden vor Gott bekennen. Und dann vergibt er uns. Jetzt müssen wir also wieder zurückkommen zu unserem Problem. Wenn also die Sünde nicht im Voraus vergeben werden können, was macht Gott denn, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht? Und ich weiß, da haben schon viele Christen und auch viele Theologen sich den Kopf drüber zerbrochen. Was ist zu dem Zeitpunkt, wo die Gnadenzeit zu Ende geht? Wie geht Gott mit dem Problem der Sünde um? Und wenn Gott nicht Sünden im Voraus vergeben kann, bedeutet das, dass die Gläubigen ab dem Zeitpunkt nicht mehr sündigen werden. Und wir könnten uns fragen, ja, wie kann denn das geschehen? Ist es überhaupt möglich? Von uns aus ist es überhaupt nicht möglich, denn kein Mensch kann das. Kein Mensch kann von sich selber aus einen vollkommenen Charakter entwickeln. Aber hier ist etwas, wo Gott in den Gläubigen ein Werk vollbringen wird, was nur er tun kann. Jetzt könnte jemand sagen und Bedenken haben und sagen, naja, was ist jetzt, wenn ich jetzt mit Gott lebe in der Zeit und ich 95% geschafft habe und 5% habe ich nicht geschafft? Gehe ich dann verloren? Nein, so ist falsch gedacht. So etwas wird es nicht geben. Und zwar, es wird nicht passieren, dass ein gläubiger Mensch mit Gott lebt, mit ihm verbunden ist und am Ende verloren geht, weil er keinen vollkommenen Charakter hatte. Sondern Gott wird in jedem Gläubigen in der letzten Zeit diesen Charakter entwickeln. Es ist Folgendes, dieser Zustand, den die Gläubigen haben, dass man nicht mehr sündigt, ist keine Bedingung für die Erlösung. Denn die Bedingung für die Erlösung ist immer gleich. Vom ersten Menschen, von Adam an, bis zum letzten Menschen, der auf der Erde lebt, wenn Jesus wiederkommt. Die Bedingung, um errettet zu werden, ist immer die gleiche. Nämlich, dass ich mein Leben Jesus gebe und dass er meine Sünde getragen hat und dass er mich erlöst. Ist immer die gleiche. Auch in der Zeit ist die Bedingung der Erlösung das gleiche. Die Rechtfertigung nämlich. Dass Gott mich rechtfertigt. Auch in dem Moment, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, werden wir erlöst durch die Rechtfertigung. Die Frage der Heiligung, die Frage, dass wir hier keine Sünde mehr tun werden, ist eine Frage, das, was Gott in den Gläubigen tun wird. Ein Werk. Und keiner muss Angst haben, dass er denkt, ich könnte es nicht ganz geschafft haben. Unsere Sache ist es, mit Gott zu leben und für ihn zu wirken und für sein Werk zu wirken, was wir heute Morgen besprochen haben, dass wir uns einsetzen für sein Werk. Und Gottes Aufgabe ist es, dass wir diesen Punkt erreichen. Denn wir selbst können es nicht. Natürlich heißt es auch nicht, dass wir sagen können, ich kann mich jetzt einfach hinsetzen und Gott tut alles automatisch. Das geht auch nicht. Deswegen werden wir nachher in der zweiten Teil darüber sprechen, wie kann ich Sieg über Versuchung und Sünde erleben. Wir lesen zwei Bibeltexte dazu, der vollkommene Charakter der Gläubigen. Wir lesen einmal Offenbarung 14, Verse 4 und 5. Das ist übrigens auch der Unterschied, warum die 144.000 in der letzten Zeit besonders beschrieben werden. Und hier haben wir die 144.000 beschrieben in Offenbarung 14. Und in Vers 4 und 5 heißt es, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus dem Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Das heißt, hier wird beschrieben, dass diese Menschen, die 144.000, nicht nur vor Gott in der Rechtfertigung sündlos sind. Denn wenn ich zu Gott komme, wenn ich meine Sünden vor Gott bekenne, auch wenn ich noch moralisch weiter sündige, noch nicht vollkommen bin, aber in dem Moment, wo ich zu Gott komme, in der Rechtfertigung, bin ich ja in Gottes Augen vollkommen. Ich stehe ohne Sünde vor Gott da. Aber hier wird nicht nur beschrieben, dass sie vor Gott vollkommen dastehen, sondern auch, dass sie selbst moralisch vollkommen sind. In ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Ein zweiter Bibeltext, Epheser 5, Vers 26 und 27. Epheser 5, Vers 26 und 27. Es heißt hier, 25 können wir noch mitlesen, ein Teil davon, Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Und hier spricht Paulus nicht von der Rechtfertigung, sondern er spricht von der Heiligung, dass Gott sie heilige, dass er sie reinigt. Und Reinigung heißt Veränderung, Veränderung des Charakters. Gott möchte seine Gemeinde verändern, ihm ähnlicher machen, damit sie keine Flecken mehr hat, damit sie heilig und untadelig sei. Gott möchte seine Gemeinde verändern. Das heißt, das bedeutet, die Heiligung ist keine Bedingung der Erlösung. Das ist ganz wichtig zu erkennen, dass wir nicht Angst haben müssen und sagen, naja, denn wer will es denn erreichen können? Sondern die Bedingung der Erlösung ist immer noch die Frage, dass ich Ja sage zu Jesus, mit ihm lebe, mit ihm Gemeinschaft habe. Die Frage der Heiligung ist dann, dass Gott in allen Gläubigen in der letzten Zeit dieses Werk zum Abschluss bringen wird. Denn die Sünden nämlich auszutilgen. Denn das, was im Himmel geschieht, hat auch immer Auswirkungen auf das, was auf der Erde geschieht. Und wenn im Himmel das Gericht an den Gläubigen, über die Gläubigen stattfindet, dann heißt das ja, dass Gott im himmlischen Untersuchungsgericht unsere Sünden austilgt. Und wenn er im Himmel unsere Sünden austilgt, dann will er auch gleichzeitig auf der Erde in uns die Sünden austilgen. Denn stellt euch vor, euer Fall ist im Himmel angekommen und es ist abgeschlossen worden und Gott hat gesagt, Siegel drauf, gerettet. Und danach würdet ihr nochmal neu sündigen. Dann würde ja diese Sünde, die ihr danach getan habt, im himmlischen Gericht über euren Fall nicht mehr vorgekommen sein. Dann würde diese Sünde euch eigentlich vom ewigen Leben ausschließen. Und deswegen werden die Menschen versiegelt. Das heißt, wenn sie versiegelt werden, die Gläubigen, dann heißt das, dass sie so von Gott als Gottes Eigentum bezeichnet werden und dass Gott sich zu ihnen bekennt und dass Gott ihnen auch hilft, auch moralisch vollkommen zu sein. Aber das ist etwas, was Gott nicht auf einmal über sie rüberstülpt. Das heißt, wir leben nicht einfach so vor uns her und auf einmal sind wir vollkommen, ohne dass wir es, ja, also Gott vergewaltigt uns nicht, sondern es ist etwas, das Gott in uns bewirkt durch die Zeit der Erweckung, durch die Zeit des Frühregens und durch die Zeit des Spätregens, dass der Heilige Geist im besonderen Maße auf uns und an uns arbeitet. Das ist auch genau das, was in den 10 Jungfrauen, was da beschrieben wird, als die 5 Klugen und 5 Törichten aufwachten, dann heißt es, dass dann ja eigentlich die Trennung schon da war und keine Entscheidung mehr möglich war. Und dann heißt es, dass die Klugen ihre Lampen nahmen und sie putzten und sie zubereiteten. Und das heißt, und diese Lampen ist der Charakter des Menschen. Und dass durch durch diesen letzten Aufruf, durch die Erweckung, durch dieses Wachwerden, unser Charakter, Gott unseren Charakter, seinem Charakter ähnlich macht. Und das ist ein Prozess, der eigentlich das ganze Leben lang schon andauert. Ein Prozess der Heiligung, der jetzt schon stattfindet und den Gott in dem Moment in allen Gläubigen zur Vollendung bringen wird. Einige Zitate von Ellen White dazu. Großer Kampf 427. Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im himmlischen Heiligtum droben aufhören wird, werden vor den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muss sich das Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läutern, das heißt, seine Sünden ablegen. Ich denke, es ist ganz deutlich, was sie hier sagt. Sie sagt nicht, die Rechtfertigung wird schon alles zudecken. Nein, sie sagt, unsere Aufgabe der Vorbereitung auf die letzte Zeit heißt Heiligung. Veränderung unseres Charakters durch die Macht Gottes. Deswegen, weil es so wichtig ist, sprechen wir auch nachher im zweiten Teil des Nachmittages über diesen Punkt. Wie kann das geschehen, dass Gott meinen Charakter verändern möchte? Während unser großer Hohepriester jetzt die Versöhnung für uns vollbringt, großer Kampf 629, sollten wir versuchen, in Christus vollkommen zu werden. Christus hatte des Vaters Gebote gehalten und es war keine Sünde in ihm, deren Satan sich zu seinem Vorteil hätte bedienen können. Das ist der Zustand, in dem jene empfunden werden müssen, die in der trübseligen Zeit bestehen sollen. Ich denke, es ist ganz deutlich, dass sie hier auch sagt, dass die Gläubigen so sein werden, wie Jesus war, ähnlich wie er war, an seinem Charakter. Dass keine Sünde mehr ihnen ist, wo Satan sie angreifen, verführen, überwältigen könnte. Ein weiteres Zitat. Herzenshärte, ein Geist der Urteils- und Tadelsucht, der Persönlichkeit und Unabhängigkeit vernichten würde, ist mit ihrem christlichen Leben verbunden und sie haben die Liebe Jesu aus ihrem Herzen verloren. Beeilt euch, Geschwister, diese Eigenschaften aus eurem Herzen zu verbannen, ehe im Himmel der Spruch gefällt wird, wer böse ist, der sei weiterhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Wer aber fromm ist, der sei weiterhin fromm, und wer heilig ist, sei weiterhin heilig. Schatzkammer Band 2, Seite 101. Christus wartet sehnlichst darauf, dass er in seiner Gemeinde Gestalt annimmt. Wenn der Charakter Christi in seinem Volk vollkommen zu erkennen ist, dann wird er kommen, um sie als sein Eigentum heimzuholen. Nun, jetzt könnte jemand sagen, wenn man das liest, könnte man ja mutlos werden. Denn manchmal denkt man, es geht rückwärts. Und dann würde es ja nie geschehen, dass Jesus wiederkommen würde. Aber meine Lieben, wir haben heute Morgen von der sichtbaren und von der unsichtbaren Gemeinde gesprochen. Und es wird am Ende diese Trennung geben, diese Sichtung geben. Und die Frage ist, Gott wird sein Volk haben, das mit ihm lebt, das mit ihm leben möchte, das bereit ist, sich von Gott verändern zu lassen. Die Frage ist, bin ich auch bereit zur Veränderung? Bin ich bereit, dass der Heilige Geist in meinem Leben vollbringen kann? Dieser vollkommene Charakter wird den Gläubigen nicht in einem Augenblick von Gott geschenkt, übergestülpt, sondern er wird durch den Prozess der Heiligung entwickelt. Wir haben gerade auch für die letzte Generation, für die Menschen, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, was Interessantes. Nämlich, sie können zwei Lieder singen, die sonst kein anderer singen kann. Und das gucken wir uns jetzt mal an, was das bedeutet. Das Lied des Mose singen sie und das Lied des Lammes. Schlagt einmal auf, Offenbarung 15, Verse 2 und 3. Offenbarung 15, die Verse 2 und 3. Hier heißt es, Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Und es wird dann beschrieben nachher in Offenbarung 14, dass niemand anders diese Lieder singen kann als nur die 144.000. Was ist dieses Lied? Was heißt das Lied des Mose? Was für ein Lied singen sie? Heißt es, dass sie sehr musikalisch sind und die anderen das nicht singen können? Nein, das Lied ist ein Symbol, eine Symbolik. Wofür? Das Lied steht eigentlich für eine Erfahrung. Nämlich für die Erfahrung, die die Gläubigen der letzten Zeit gemacht haben oder machen werden. Und zwar, dieses Lied des Mose ist in 2. Mose 15, 1 bis 19 beschrieben. Das wollen wir jetzt nicht lesen, es wird ein bisschen lange dauern. Das könnt ihr mal, wenn ihr wollt, selber nachlesen. Und zwar haben sie das Lied gesungen, die Israeliten, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren und nachdem sie durch das Rote Meer gezogen waren. Sie waren in der Klemme gewesen. Gott hatte sie befreit aus Ägypten und sie waren jetzt am Ufer des Meeres, rechts und links die Berge, hinter ihnen die Ägypter, und sie waren eigentlich verloren. Und Gott hatte durch wunderbare Zeichen und Wunder das Meer geteilt. Sie konnten hindurchgehen und er hat sie errettet aus der Hand der Ägypter. Und die Ägypter sind alle in dem Wasser umgekommen. Das ist ein Symbol, ein Typus für das, was am Ende auch geschieht. Die Gläubigen werden von Gott geführt werden. Und dann haben sie einen Zeitpunkt, wo ein Tag festgesetzt werden, an dem alle Gläubigen umgebracht werden sollen. Und sie sind eigentlich schusslos den Feinden ausgeliefert. Und nach außen hin haben sie keine Chance. Sie beten zu Gott. Und Gott wird genauso mit großer Kraft und mit Zeichen und Wundern sie befreien. Und er wird sie erretten. An dem Tag wird Jesus wiederkommen, wo sie diesen Tag festgesetzt haben, alle Gläubigen umzubringen. Dann wird Jesus wiederkommen und wird all seine Feinde umbringen. Das heißt also, die Erfahrung der Israeliten, als sie aus Ägypten auszogen, wird der ähnlich sein, die auch am Ende gemacht wird. Und was wird die gleiche Erfahrung noch sein? Erstens, sie haben Schutz vor den Plagen gehabt. In Ägypten waren auch 10 Plagen, die gekommen waren, aber die Plagen kamen nur über die Ägypter, über die Israeliten nicht. Und so wird es auch am Ende sein, dass wenn Gott die Plagen ausgießt über die Welt, dass nur die Ungläubigen die Plagen erleiden werden, und die Gläubigen werden bewahrt werden von Gott. Zweitens, Bewahrung vor den Feinden. Dass hier dieser Tag festgesetzt wird, wo alle umgebracht werden sollen und Gott das Schicksal wendet, sein Volk befreit, indem Jesus wiederkommt. Und dass die Feinde umkommen werden. Und das Dritte, Auszug aus Ägypten. Und Ägypten ist ein Symbol für die Sünde. Das heißt, dass hier auch die Gläubigen, die ganze Generation der Gläubigen, die Sünde überwunden haben wird. Es ist durchaus auch sonst möglich, in der Heiligung so weit voranzuschreiten. Aber es ist nirgendwo vorgeschrieben oder nirgendwo eine Voraussetzung, um erlöst zu werden. Das heißt, dass hier die ganze Gemeinde, das ganze Volk, so wie damals das Volk Israel aus Ägypten ausgeführt worden ist, auch hier das ganze Volk Gottes aus der Sünde ausgezogen sein wird. Das zweite Lied, was sie singen, das ist das Lied des Lammes. Und das Lamm ist ja ein Symbol für Jesus Christus in seiner Funktion als unser Opfer, als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trug am Kreuz. Und als Jesus am Kreuz hing, waren zwei Dinge, die seine Erfahrung widerspiegelten. Nämlich, erstens, er war unschuldig zum Tode verurteilt. Und so werden auch die Gläubigen am Ende unschuldig zum Tode verurteilt werden. Und zweitens, er stand ohne Vermittler vor Gott. Bis jetzt gab es noch nie irgendwo einen Menschen auf der Welt, der ohne Vermittler vor Gott stand. Immer haben die Menschen die Möglichkeit der Gnade gehabt. Selbst als Adam und Eva gefallen waren, hat Gott sofort wieder Gnade geschenkt, indem er den Erlösungsplan ihnen erklärt und eingesetzt hat, dass sie Vergebung kriegen konnten. Der einzige Punkt, wo ein Mensch ohne Gnade vor Gott war, war der Moment, wo Jesus am Kreuz hing und Gott alle Sünden der Welt auf ihn gelegt hat. Und dadurch war Gott, war Jesus von Gott getrennt durch die Sünde, die auf ihm lag. Und er stand ohne Mittler vor Gott. Und das war für Jesus so schrecklich, so furchtbar, dass er ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und an dieser Sünde, die dann auf ihm lag, die ihn von Gott trennte, an dieser Sünde ist er auch gestorben. Nicht an der folgende Kreuzigung. So werden auch die Gläubigen am Ende ohne Mittler vor Gott stehen. Nicht, dass sie die Sünde schon tragen, das nicht. Nein, das wird erst nach den 1000 Jahren bei den Ungläubigen sein, wenn sie ohne Mittler vor Gott ihre eigene Sünde tragen müssen. Aber hier heißt es, dass auch die Gläubigen eine Zeit erleben, und wie sie das erleben und wie das sein wird, weiß ich nicht, weil wir die Erfahrung nicht kennen, wo sie keinen Mittler mehr vor Gott haben. Wir leben jetzt und wir leben ganz normal und ganz selbstverständlich, dass wir immer wissen, es ist jemand da, der für uns einsteht, der uns liebt, der uns vergibt. Aber wie es ist, wenn niemand da ist, wir wissen nicht, wie sich das anfühlt, wie dieser Zustand sein wird. Und so werden auch die Gläubigen in der letzten Zeit ohne Mittler vor Gott bestehen. Deswegen diese beiden Lieder, das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Einmal die Erfahrung, aus der Sünde ausgezogen zu sein, und das Lied des Lammes, die Erfahrung, ohne Mittler vor Gott zu stehen. Und deswegen können nur die 144.000 dieses Lied singen, weil nur sie diese Erfahrung in der letzten Zeit gemacht haben. Wir haben eine Parallele von diesem Ende der Gnadenzeit. Und zwar von der Sintflut. Nämlich hier haben wir auch einen Zeitpunkt, wo Gott eine Entscheidungszeit beendet hat. Das heißt, Patriarchen und Propheten, Seite 75, die Gnadenzeit für die Schuldigen war vorüber. Die schwere Tür, die niemand drinnen bewegen konnte, wurde von unsichtbaren Händen langsam geschlossen. Noah war in Sicherheit. Wenn Christus sein Amt als Fürsprecher für die sündige Menschheit beenden wird, bevor er in den Wolken des Himmels kommt, wird sich ebenfalls eine Gnadentür schließen. Dann wird Gottes Barmherzigkeit nicht länger an den Bösen wirken können und Satan über alle, die diese Gnade ablehnten, uneingeschränkte Macht ausüben. Sie werden versuchen, Gottes Volk zu vernichten. Aber wie Noah in der Arche eingeschlossen war, so werden die Gerechten von Gottes schützender Macht umgeben sein. Wunderbare Verheißung, die wir hier haben für die letzte Zeit. Damals war es so, dass Gott 7 Tage, bevor die Sintflut begann, hat er zu Noah gesagt, geh jetzt in die Arche hinein. Du und deine Familie und die Tiere auch noch dazu. Und als er hineingegangen war, hat Gott die Tür geschlossen. 7 Tage vorher. Und nach 7 Tagen saßen sie drinnen in der Arche und konnten nicht raus. Und die draußen konnten nicht rein. Das heißt, es war kein Wechsel möglich. Und genauso wird es am Ende auch sein. Und als dann die Flut kam, als der Regen kam, da war schon eine ganze Weile zu spät. So wird es am Ende auch sein, dass ein Zeitpunkt sein wird, wo die Gläubigen nicht mehr abfallen werden und die anderen nicht mehr dazukommen werden. Eine zweite Parallele haben wir, nämlich die Juden zur Zeit Jesu. Auch für ihnen hat sich in einem bestimmten Zeitpunkt die Gnadenzeit geschlossen. Das heißt hier, als Gott sich schließlich vom jüdischen Volk zurückzog, mussten es weder die Priester noch das Volk, obgleich sie sich unter der Herrschaft Satans befanden und von den schrecklichsten, abscheulichsten Leidenschaften geleitet wurden, betrachteten sie sich selbst noch immer als die Auserwählten Gottes. So werden auch die Bewohner der Erde nicht wissen, wann die unwiderrufliche Entscheidung im Heiligtum ausgesprochen und das Schicksal der Welt auf ewig bestimmt worden ist. Ein Volk, von dem sich der Geist Gottes endgültig zurückgezogen hat, wird weiterhin die Formen der Religion beachten. Und der satanische Eifer, mit dem der Fürst des Bösen es zur Ausführung seiner boshaften Anschläge begeistern wird, trägt ähnliche Züge wie das Eifern für Gott. Das heißt, es wird einen Zeitpunkt geben, wo die Menschen glauben, immer noch Gott zu dienen, aber von einem anderen Geist beherrscht werden und im Endeffekt schon die Gnadenzeit zu Ende ist und sie nicht mehr umkehren wollen und können. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Testimonies Band 5, Seite 216. Welche Vorbereitung trefft ihr, liebe Geschwister? Jene, die Verbindung mit der Welt pflegen, werden von der Welt geprägt und bereiten sich auf das Mahlzeichen des Tieres vor. Solchen, die sich misstrauen, sich aber vor Gott demütigen und ihre Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit reinigen, wird dagegen das himmlische Wesen aufgeprägt. Sie machen sich bereit, das Siegel Gottes an ihren Stirnen zu empfangen. Sobald der Befehl ausgeht, sie mit dem Zeichen zu versehen, wird ihr Charakter auf ewig rein und fleckenlos bleiben. Ellen White sagt hier nicht, dass in dem Moment, wo Gottes Siegel auf ihre Stirn kommt, dass sie dann einen vollkommenen Charakter geschenkt bekommen. Nein, er wird dann fleckenlos und rein bleiben. Sie werden also bewahrt werden. Welche Vorbereitung trefft ihr? Es ist interessant, dass Ellen White hier zum Ausdruck bringt und andeutet, dass die Frage, wo wir am Ende stehen, sich heute entscheidet. Als die Jungfrauen aufwachten, die Klugen und Törichten, war nicht beim Aufwachen der Unterschied. Natürlich war der Unterschied dann erkennbar. Vorher war er nicht erkennbar. Aber entschieden, wer klug und wer töricht ist, hat sich das vorher, bevor sie einschliefen. Das heißt, wie ich jetzt mein Leben mit Gott führe, wie ich mir jetzt zu Gott halte, entscheide, wo ich am Ende stehe. Wenn ich jetzt, wie sagt das Ellen White hier so schön, wenn ich jetzt Verbindung mit der Welt pflege, das heißt, wenn ich jetzt meine Freunde draußen habe, wenn die Grundsätze der Welt auch meine Grundsätze sind und ich mich da immer mehr anpasse, muss ich mich nicht wundern, wenn ich am Ende auch das Mahlzeichen des Tieres bekomme und verloren gehe. Wenn ich aber mit Gott lebe, mit Gott verbunden bin, wenn ich durch Gottes Kraft leben kann und Gott mich verändert, wenn ich mir selbst misstraue, mich vor Gott demütige und mein Leben durch Gehorsam reinige, dann wird Gott am Ende auch mir das Siegel Gottes aufdrücken. Das heißt, es gibt nur ein Entweder-Oder. Das Problem ist, dass wir jetzt noch in der Gemeinde oftmals so viel Grautöne haben. Einige, die sagen, naja, ich will zwar schon, aber andere das doch auch wieder nicht. Wenn ich das andere wieder sehe, bin ich da wieder drin. Und dieses Hinken auf beiden Seiten ist das ein Problem. Und deswegen ist auch die Gemeinde Laodicea als die Gemeinde Laodicea beschrieben, dass sie sowohl mit Jesus leben möchte, aber auch alles mitnehmen möchte, was in der Welt so alles da ist. Aber das geht nicht. Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder Jesus oder das Geld, die Welt. Und wenn ich mich für Jesus entscheide, dann heißt das, dass ich das Ja zu Jesus heißt auch ein Nein zu anderen Dingen. Und wo das Nein zu den anderen Dingen liegt, das sollte jeder selber in seinem Leben herausfinden. Ich glaube, dass Gott manchmal auch möchte, dass wir manche Dinge, die durchaus keine Sünde sind, die nicht verboten sind, die uns aber viel Zeit rauben, dass er manchmal möchte, dass wir die auch zur Seite lassen. Und es gibt so viel, wodurch Satan uns ablenken kann. Ob das der Computer ist, das Internet, ob das der Beruf ist, irgendwelches Engagement in irgendwelchen Vereinen oder irgendwelche Hobbys, das ist durchaus alles erlaubt, ist ja nichts Schlimmes, nichts Böses dabei. Aber manchmal kann es sein, dass vielleicht doch diese Dinge mir in meinem Leben wichtiger sind als Gott. Wenn ich mehr Zeit darauf verwende und mehr dadurch geprägt werde, Ich denke, je näher wir zum Ende kommen, desto wichtiger wird es, dass wir zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig stärken und stützen auf dem Weg, dass immer mehr, auch im Alltag, Gott in unserem Leben den ersten Platz einnimmt. In der persönlichen Andacht. In der persönlichen Motivation für die Mission, worüber wir heute Morgen gesprochen haben. Ich denke, wer glaubt, dass Jesus bald wiederkommt und wer überzeugt ist und auf Jesus wartet, kann nicht sagen, naja, ich freue mich auf Jesus, aber lass mal die anderen alle ruhig verloren gehen. Nein, wenn du mit Jesus auf Jesus wartest, wenn du mit ihm verbunden bist, dann hast du auch den Drang, anderen davon weiterzusagen. Und dann ist es dir lieber, wichtiger, anderen von Jesus zu erzählen, als vielleicht irgendwelchen eigenen Hobbys nachzugehen. Was ist in deinem Leben der erste Platz? Was du jetzt tust, womit du dich jetzt beschäftigst, was jetzt dein Leben füllt, das entscheidet, wo du am Ende stehst. Wenn wir jetzt geneigt sind, Kompromisse zu schließen, wenn in kleinen Dingen, werden wir am Ende, wenn es um große Dinge geht, auch Kompromisse schließen. Wenn wir aber jetzt uns entscheiden, Gott treu zu sein, auch in Kleinigkeiten, werden wir am Ende auch Gott treu sein können, wenn es um große Dinge geht. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und wer im Kleinen untreu ist, wird auch im Großen untreu sein. Wir denken manchmal, naja, an Kleinigkeiten ist nicht so schlimm. Und sagen wir mal eben Eis kaufen zu gehen, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja nur eine Kleinigkeit oder was auch immer das sein mag. Und dann denken wir, naja, im großen Stil folge ich ja Jesus nach. Aber täuscht euch nicht. Täuschen wir uns nicht. Gott möchte uns immer mehr sensibilisieren. Und das kann er aber auch nur aus der Verbindung zu ihm. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir Gott treu sein wollen, gehorsam sein wollen, nur aus unserer eigenen Kraft. Nur aus formalistischen Gründen, um vor Gott angesehen zu sein, um eine Leistung vor Gott aufzeigen zu können. Ich denke, dieses Leben mit Gott kann nur aus der engen und tiefen Beziehung mit ihm heraus geschehen. Der Unterschied zwischen denjenigen, die aus der Beziehung mit Gott heraus ihm gehorsam sind und denjenigen, die aus formalen Gründen gehorsam sind, ist nach außen manchmal nicht erkennbar. Aber er ist doch an einem Punkt erkennbar, und zwar an der Liebe. Wenn ich mit Jesus lebe, dann wird auch sein Charakter und seine Liebe immer mehr in meinem Leben Gestalt gewinnen. Wenn ich aus eigener Kraft versuche, Jesus zu folgen, wird diese Liebe fehlen. Und ich werde hartherzig werden. Wie kann ich mich vorbereiten? Es geht um die Fragen, wie kann ich Sünde in meinem Leben überwinden? Wie kann ich charakterlich wachsen? Wie kann ich ein Überwinder werden? Manchmal sehnen wir uns danach, überwinden zu können. Gott möchte in unserem Leben das schaffen. Darum geht es im nächsten Kapitel. Wie kann ich Sünde überwinden? Ich denke, es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie Gott für alle Zeiten und besonders für die Endzeit Vorkehrungen getroffen hat, damit es seinem Volk gut geht. Denn Sündeüberwindung ist nicht etwas, wo wir darunter leiden, wo wir darunter ächzen, sondern was schön ist. Warum? Wenn in meinem Leben Sünde da ist, die ich ja gar nicht mag, ich mag meine eigenen Sünde ja nicht, sonst kann ich sie ja nicht bereuen. Ich will sie ja nicht tun. Und wenn Gott mich davon befreit, ist das doch was Schönes, oder? Viele Christen, viele Adventisten empfinden Sünde in Überwindung als etwas Schweres, als Unangenehmes. Warum? Weil wir manchmal doch wieder so oft fallen und uns schämen. Aber einen Sieg zu erleben, ist etwas, etwas Schönes, wenn man sieht, wie Menschen mit Gott leben und Gott sie verändert, ihr Charakter sich verändert. Das ist begeisternd zu sehen. Darüber werden wir mehr in einer Viertelstunde hören. Um 16:30 wird es weitergehen über die Frage, wie kann ich Sieg über Versuchung und Sünde haben? Ich lade euch ein, dass wir jetzt zusammen noch zu einem Gebet aufstehen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur für uns gestorben bist am Kreuz auf Golgatha, sondern dass du auch jetzt unser Hohepriester bist, dass du für uns eintrittst, dass wir immer wieder zu dir kommen können, dass wir Gnade finden bei dir, Vergebung, ein mitfühlendes Herz und Reinigung. Aber Jesus, wird es einen Zeitpunkt geben, wo du nicht mehr unser Hohepriester sein wirst. Und Herr, wir bitten dich, bereite du uns darauf vor. Lass du uns jetzt ganz tief eingewurzelt werden in dir, in deine Wahrheit. Lass uns jetzt schon eine enge Beziehung zu dir haben. Hilf, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten, dein Siegel zu bekommen, indem du uns hilfst, Sünde zu überwinden, mit dir eng verbunden zu sein. Herr, vergib mir, wenn wir manchmal diese persönliche Andacht vernachlässigt haben. Schenk uns daran Kraft. Lass du uns Überwinder sein. Und hab Dank, dass du das tun wirst. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Thank you.